Das andere hatte ich ja schon angesagt, dass vielleicht jemand, wenn da jemand Interesse hat, heute Abend ja nochmal in St. Peter es über den Glauben geht. Zum Glaubensjahr in der Kirche St. Peter ist um 18 Uhr ein Amt. Und nach dem Amt ist also nochmal eine Katechese von einer Dreiviertelstunde über Glaube als Geschenk des Vertrauens.
Wie lange ist das ungefähr angesetzt? Also bis Ende dann, wenn man die Katechese...
Dann wird es also dann 20 Uhr. Ist dann, denke ich, nicht? Wir fangen 18 Uhr an. Also so hatte ich das verstanden, dass um 20 Uhr da irgendwie dann Schluss ist, denn dann ist nochmal drin im Pfarrhaus, also für mich und so eine Gruppe trifft man sich dort nochmal kurz dann, dass man da sieht. Also da geht es einfach so noch im Jahr des Glaubens, also einfach was so Philosophisches zum Glauben, was Glaube ist und wie das sein soll. Also nochmal, Zerstörung, da waren wir bei dem Punkt, ist der äußerste Gegensatz zur Entschaffung, versuchen, sich dies klar vor Augen zu führen. Da waren wir bei dem Punkt, dass es natürlich in dieser Entschaffung auch weniger edle Motive geben kann und das muss man versuchen, bei sich zu klären. Die Formel der geistlichen Lehrer hieß eigentlich immer so, Nächstenliebe ist besser als Selbsthass. Also im Maß, wenn man sich wirklich um andere kümmert, kommt man eigentlich auch mit sich selbst dann in ein Stück weit in Frieden, sodass man sich da akzeptiert, auch mit seinen Schwächen und Fehlern und all dem.
Dieses Entschaffung, das geht mir nicht rein, was meint man damit?
Eben, das war ja dieses Dekreation. Also der Grundgedanke ist der erste Punkt war, dass die Schöpfung selber, die Creatio, schon eine Selbstrücknahme Gottes ist. Das war die sogenannte Zimtzum. Ne? Das heißt, Gott, im Hintergrund steht da diese Vision der Berufung bei Jesaja, wo er da im Tempel Gottes ist und die Herrlichkeit Gottes erfüllt den ganzen Tempel, wo ich dann immer so den Schritt hingesagt habe, das ist so ähnlich wie diese künstlichen Rauchwolken, da diese weißen Wolken, so bei diesen Konzerten da, die dann so sind, sodass es da so nebelt und quillt, also überall so die Majestät Gottes, sodass gar kein Platz für was anderes ist. Gott füllt alles aus. Und dass Gott sich zurücknimmt, um Lebensraum für die Geschöpfe zu schaffen. Das ist mit Zimtzum gemeint. Sodass die Schöpfung selber schon etwas mit einem Selbstverzicht Gottes zu tun hat. Bis dorthin, also so hat das eigentlich Luria gemeint, dass er eben auch auf seine Macht verzichtet. Und das war ein Versuch zu beantworten, die Frage, warum kümmert sich Gott nicht um sein Volk und schützt es davor, als damals die Juden von der Iberischen Halbinsel vertrieben wurden. Und deswegen hat diesen Gedanken des Zimtzum ja jetzt nach dem letzten Weltkrieg wiederum Hans Jonas nochmal aufgenommen als Antwort auf sein Problem, dass er einen Großteil seiner Familie in den KZs verloren hat. Der sagt, er kann sich einfach nicht vorstellen, dass Gott hätte eingreifen können in Auschwitz und es nicht getan hat. Und sagte, und da ich lieber einen liebenden Gott festhalten will, bleibt für mich nur die Lösung, sagen, er ist ohnmächtig. Und das haben auch eine ganze Reihe von christlichen Theologen übernommen und beantworten also die Leidensfrage heute damit zu sagen, Gott ist selber hier ohnmächtig, er kann nicht. Wobei dabei vergessen wird, dass sie ja verpflichtet sind, eigentlich die Verkünder davon zu reden, von der Hoffnung, die sie erfüllt. Also Petrusbrief heißt, seid bereit, jedem Rechenschaft zu geben von dem Grund der Hoffnung, der euch erfüllt. Wenn aber Gott angesichts des Elends genauso machtlos und ohnmächtig ist wie wir, dann wo soll deine Hoffnung herkommen? Noch schärfer und knapper gesagt, wie kann man dann überhaupt noch beten, wenn Gott ohnmächtig ist? Auf die Formel hat es eben Klaus Berger gebracht, dass er sagt, wer vom ohnmächtigen Gott redet, hat sich vor aller Welt geoutet als jemand, der nicht weiß, was beten heißt oder der nicht mehr beten kann. Denn wenn Gott ohnmächtig ist, kann ich ihn nicht bitten, kann ich nicht bei ihm danken, kann ich ihn nicht loben, kann ich nicht bei ihm protestieren und klagen, sondern ich kann nur mit ihm weinen über die Verhältnisse, wie sie halt leider sind. Und das zeigt, dass da eben nicht mehr gebetet wird. Deswegen geht das nicht. Also, wenn man so weit zuspitzt, nicht, aber erstmal der Gedanke, den man festhalten kann, dass tatsächlich Gott hier sich zurücknimmt und uns sein lässt, sagen wir mal so. Und jetzt sagt sie auf diese Weise, dass Gott sich zurücknimmt, damit wir sind, ist jetzt der Gedanke, wir sind jetzt dazu da, dass wir uns wieder zurücknehmen und uns in seinen Dienst stellen. Und das nennt sie eben Dekreation. Das heißt, dass ich mich jetzt da nicht hinstelle und da triumphiere und den Raum besetze, sondern dass ich mich nehme, um, Fichte hat gesagt, um ein Bild zu sein. Das Thema war bei Fichte auch schon da, dass er sagt, wie kann es neben dem Absoluten noch was geben? Er sagt, da kann es eigentlich nur noch das Bild des Absoluten geben. Und Bild ist ja jetzt nicht gemeint die Materie, also der Rahmen und das Glas. Mit Bild ist auch nicht gemeint die Leinwand und die Farbe da drauf, sondern mit Bild ist gemeint das von her und woraufhin. Also das, manchmal sagt Fichte einfach das durch. Also das, was man mit Erscheinung meint. Die Erscheinung, die ist natürlich auch selber da, aber die soll eigentlich nicht gesehen werden, sondern sie ist die Erscheinung von. Also in ihr zeigt sich was anderes. Das heißt, Bild ist ein reines Wort für Beziehung. Ich bin das Bild von oder verweise als Bild auf. Man darf im Bild nicht stecken bleiben, sondern man muss im Bild den sehen, der da dargestellt ist. So in den Ikonen zum Beispiel, da wird ja jetzt nicht die Malerei da angebetet, sondern Maria oder wer das jetzt ist auf der Ikone, den man dann vor sich sieht, so wie wenn man dann in die Kirche geht am Salvatorplatz, wo man das ja so sehen kann mit den Ikonen und die Leute zünden die Kerzen davor an und die meinen natürlich jetzt nicht das Bild als Bild, sondern eben das, wofür das Bild steht. Das ist ja gewissermaßen Sakrament. Und so soll also hier jetzt, das soll Dekreation heißen. Also ich soll nicht hier mich im Dasein behaupten und mich durchsetzen und andere umbringen, um da selber zu leben, was wir natürlich tun. Wir essen Tiere und Pflanzen und alles Mögliche, was geschieht. Aber der eigentliche Kern ist, dass ich deswegen da bin, um mich hinzugeben. Und das meint sie mit Dekreation, wobei schon mitklingt, das hatten wir ja die Sätze, wo sagt, ich bin so die dritte Person zwischen Gott und der Schöpfung und ich störe oder so. Also diese Fehlentwicklungen fehlen bei ihr ja nicht ganz. Und sie spricht es ja selber an, versuche mir das klar vor Augen zu führen, dass hier nicht Selbstzerstörung gemeint ist, aber Selbsthingabe. Die ist allerdings gemeint. Selbsthingabe. Die ist wirklich gemeint. So dass also dann, das, was ist dann also das Ziel der Schöpfung? Sie sagt also, das Ziel der Schöpfung, sagt sie, ist also das Kreuz. Ich würde ja lieber so sagen wollen, dass das Ziel der Schöpfung die heilige Hochzeit der Inkarnation ist. Also diese Verschmelzung von Himmel und Erde. Die wird in der Hochzeit gefeiert und auch in den Kulturen und Religionen, wo es mehrere Ehen gibt, sei es mehrere Männer oder mehrere Frauen, wird der volle Hochzeitsritus eigentlich nur einmal vollzogen und das ist immer die Hochzeit zwischen Himmel und Erde. In der Regel ist also der Himmel der männliche Part und die Erde das weibliche. In Ägypten ist gerade umgekehrt. Da ist also der Sonnengott liegt und die Nut, die Nacht, die Göttin liegt über ihm. Sonst ist immer so Himmel männlich, Regen oder so und die Erde weiblich. Das ist die Verbindung, um die es eigentlich geht überall. Nicht wie dann bei William Blake von Himmel und Hölle, wohlgemerkt, das ist ganz was anderes, sondern von Himmel und Erde. Und vor diesem Hintergrund sagt dann eben Karl Barth, die Schöpfung gibt es um des Bundes willen. Duns Scotus noch stärker, das Ziel der Schöpfung ist die Inkarnation. Thomas sagt eben, die Inkarnation gibt es als Antwort auf den Sündenfall. Das ist so die häufigste Antwort, die gegeben wird, dass das an sich nicht gedacht war, aber um den Sündenfall aufzuheben. Ich bin in diesem Punkt mit einem großen Teil auch der heutigen Theologen, folge dein lieber Scotus in diesem Punkt und sage, nein, das ist nicht bloß eine Reparaturreaktion, die da geschieht. Soll ich irgendwas wiederholen? Oder war da irgendwas?
Ist von
Barth. Wie bitte? Karl Barth. Ja. Der hat gesagt, dass die Schöpfung um des Bundes willen ist. Also der Bund, natürlich, also Gott und Israel, die Hochzeit zwischen Gott und Israel, dass das also das ist, weswegen die Schöpfung ist. Und dann kann man sagen, der Bund ist nochmal jetzt wegen der Inkarnation. Sodass also Scotus dann eben sagt, die Inkarnation ist das eigentliche Ziel der Schöpfung. Das Ganze geschieht nur, damit es das geben kann. Wobei Gott eben von Anfang an weiß, dass eben der Mensch Nein sagt zu dieser Liebe, sodass aus der Hochzeit, so habe ich immer gesagt, eine Bluthochzeit wird. Aber er gibt sie nicht auf. Sodass ich dann nicht so scharf formulieren würde wie Simone Weil, dass das Kreuz das der eigentliche Ziel ist und das Ziel ist die Hochzeit. Nachdem aber der Mensch sich so benommen hat und benimmt, wie er sich benimmt, wird diese Hochzeit eben zu einer Bluthochzeit. sodass man also sagen kann, Lewis schreibt das auch in seinem Buch über die vier Lieben, dass er schreibt, eigentlich sind die unglücklichen Ehen das deutlichste Beispiel für Christus und seine Kirche, denn Christus ist auch an seiner Kirche gestorben, an seiner Ehe. Nicht? Also dass da nicht die glückliche Ehe eigentlich das Abbild ist, sondern gerade nochmal das Unglückliche, was dort hineingehört. So wie im Gott schon mit Israel dauernd da im Clinch liegt. Das kommt ja dauernd vor bei den Propheten auch. Ja, bitte.
Also wenn man mal von der Bluthochzeit weggeht und die Hochzeit als was Positives sieht, dann würde ich nach meinem Verständnis sagen, dass aus der Hochzeit was Drittes, nämlich ein Kind hervorgeht, jetzt aus Metapher, und dass das der neue Mensch ist.
So ist es. Das wäre es ja auch. Und so, das liest ja vor allen Dingen die Ostkirche so. Also die Westkirche hat im Zentrum schon das Kreuz. Aber die Ostkirche hat im Zentrum die Inkarnation. Viel stärker. Und sagen, das ist die Vergöttlichung der menschlichen Natur. Jetzt sind wir alle Brüder und Schwestern der zweiten Person der Gottheit. Und das ist die eigentliche Vergöttlichung des Menschen. Die Formel heißt immer, Gott wurde Mensch, damit wir göttlich werden. Das ist die Ostkirche. Und natürlich feiern die auch das Kreuz, selbstverständlich, aber nicht mit diesem Gewicht wie die Westkirche, wobei ja noch schärfer als die Westkirche dann jetzt nochmal dann die Kirchen der Reformation sind. Für die ist ja Karfreitag der höchste Fest, während für die Katholiken Ostern das höchste Fest ist. Ist also für die Evangelischen Karfreitag das höchste. Hegel spricht dann vom spekulativen Karfreitag, um da das Ostern mit einzubeziehen. Den Karfreitag durchvollzogen, die Annahme des Opfers, und das will man ja beim Opfern, Opfer hat geheißen Hingabe, und bei der Hingabe möchte ich natürlich hören, ob das Opfer angenommen wird. Deswegen gucken die Leute so die Leber an oder wie die Vögel fliegen oder sonst wie, um zu wissen, woran man ablesen kann, dass das Opfer angenommen worden ist. Und diese Annahme des Opfers, mit der das Opfer sich erst vollendet, denn was nützt es, wenn ich es anbiete und die Gottheit rümpft die Nase, nicht? Diese Annahme des Opfers, das heißt dann Ostern. Und deswegen sagt dann also Hegel, spekulativer Karfreitag. Die Ostkirche sagt, das ist die eigentliche Sache ist mit der Inkarnation passiert. Dass damit wir schon also vergöttlicht worden sind und auf diese Seite hingehören. Das sind einfach zwei verschiedene Perspektiven. Und Sie haben völlig recht, genau das ist dann, aus der Frucht, aus dieser, dann kommt das neue Leben. Genau das. Und da wäre dann also die Erlösung nicht einfach bloß das Kreuz, sondern die Erlösung geschieht durch Leben, Tod und Auferstehung. Also das ganze Geschehen. Und man entdeckt ja heute auch wieder neu das, was früher auch ein Thema für sich extra war, die sogenannten Geheimnisse des Lebens Jesu. Also dass man die nicht unterschlägt und sagt, eigentlich zählt ja nur Karfreitag. Und hinterher dann die Rechtfertigung mit Ostern. Das andere kann man vergessen. Nein. Und ich sage, die ganzen Geheimnisse Jesu dazu, also die Kindheitsgeschichte, was aus seinem Leben berichtet wird, alles das sind auch nochmal Offenbarungen von Gott und auch des göttlichen, innergöttlichen Lebens, dass man das aufnimmt. Das war ein klassisches Thema. Und es ist gerade jetzt vor einem Vierteljahr oder zwei Monaten hat eben Michael Schneider, da der Spiritual bei uns in St. Georgen, ein Buch rausgebracht, das ist nochmal Christologie, zweiter Teil, wo er genau diese Geheimnisse, Jesus ist so ein Band von der Dicke, wo er diese Geheimnisse des Lebens Jesu behandelt. Von der Verkündigung an eben bis zur Himmelfahrt. Und diese Schätze wieder aufnimmt, das ist sonst weg. Es gibt heute eine andere Gegenrichtung, das ist der andere Straßengraben, dass Leute eben sagen, nein, dieses ganze Reden von Eucharistie und Vergöttlichung, das verdanken wir alles bloß dem Paulus und das ist ja schon gar nicht wahr. Also was wir eigentlich feiern müssen und vollziehen müssen, ist das Leben Jesu und das Leben Jesu bestand darin, mit Prostituierten und Zöllnern zu essen. Und das ist auch mit Eucharistie, und man muss das andere vergessen und mit der ganzen Transsubstantiation, das ist ja alles also unsinnige mythologische Vergeistigung, das ist weg, so was da eigentlich hingehört, ist also die Nächstenliebe und die will er uns dabei bringen. Also das haben Sie eine ganze Gruppe, wo Sie sowas hören können. Das neue Buch von Klaus Berger berührt genau diese Dinge, das heißt die Bibelfälscher. Wo also einfach so die letzten 150 Jahre so Revue passieren lässt, was da in der Exegese da passiert ist, von dieser liberalen Position her, dass das eben das Einzige ist, was da zählt und übrig bleibt. Das ist nicht gemeint, wenn ich jetzt hier von den Geheimnissen des Lebens Jesu rede, nicht? Bitte?
Also ich muss gestehen, ich habe ein bisschen den Verdacht, dass der jetzige Papst etwas in die Richtung tendiert. Da geht es eben immer nur um die Haltung, um die Kirche, das Armen und ich habe mich mit dem Kampf Darüber unterhalten wir auch gesagt, dass seine lateinamerikanischen Mitbrüder, das heißt immer Compromisso, und man hat theologisch nichts in der Hand am Ende.
Eben, da muss man mal sehen, was da jetzt kommt. Also eben, der hat da nicht scharf formuliert, das ist richtig. Ich habe bis jetzt, denke ich, immer noch, er sagt, das muss ich eigentlich nicht tun, das hat so klar, also Benedikt gesagt. Jetzt denke ich mal, was der mit der Enzyklika kommt, nicht? Da müsste ja einiges dort drin stehen. Ist richtig, er hat das bis jetzt also zu wenig angesprochen und ich verstehe, dass Leute also von dort her da so nervös werden. Ich habe so das Gefühl, wie gesagt, das ist mein Eindruck, ich kann ja nur hoffen, dass ich recht habe, nicht? Weil wir das alle hoffen würden. Nicht? Jetzt muss man mal gucken, ob es wirklich so ist. Nicht?
Ja, was ist Ihr Eindruck, wenn Sie sagen, das ist mein Eindruck, was ist Ihr Eindruck, das?
Ja, dass er eben durchaus das da alles also vertritt und dass da eigentlich nichts dazwischen passt, dass er davon deswegen nicht geredet hat, weil er sagt, das hat ja Benedikt alles gesagt, das muss ich nicht schon wieder wiederholen.
Ja, also ich glaube auch, dass, weil das ist für mich gelebte Nächstenliebe auch.
Ja, die ist es ja. Ja, die ist es. Die ist in Ordnung. Nur die Frage ist, ich habe ja gerade davon gesprochen, auch von dem Klaus Berger her, dass es eben Leute gibt, die sagen, die Nächstenliebe sei die Mitte des Christentums und bis hin zum Alleinstellungsmerkmal. Zu dem Thema hatte ich ja so zu reden, als hier, das ist wieder 2 Jahre her, glaube ich nicht, das hier war doch hier der Ökumenische Kirchentag in München. Und da hatte ich da oben da auf der Wiese, hatte ich also da in einem dieser Museen, die da oben liegen, hatte ich zu moderieren so einen Workshop von den Maltesern und den Johannitern über Nächstenliebe als ein Alleinstellungsmerkmal, wie man das heute in der Marketingsprache nennt. Nicht? Und habe in aller Deutlichkeit gesagt, dass das kein Alleinstellungsmerkmal ist, sondern dass die Nächstenliebe und die Feindesliebe, dass die in jeder Ethik vorkommt, in jeder Hochethik, zum Beispiel auch im Judentum. Die Juden sind immer ganz entsetzt, wenn die hören, dass die Christen heute immer noch sagen, wir sind die Religion der Liebe und das Alte Testament die Religion der Gerechtigkeit. Manche sagen sogar der Rachsucht. Nicht? Und dann weisen sie immer nur darauf hin, dass die beiden Schriftstellen, die Jesus nennt auf die Frage nach dem ersten Gebot, natürlich Schriftstellen aus dem Alten Testament sind. Nicht? Für das erste Gebot ist es das Deuteronomium da 5,6. Glaube ich, ist das, oder 6,5, also dieses schon mal Israel, höre Israel, der Herr, dein Gott, ein Einziger, du sollst ihn lieben mit deinem ganzen Herzen und so. Und das andere ist aus Levitikus 19, wo es sagt, sei dem Nächsten gut wie dir. Es scheint eine neue Leistung von Jesus zu sein, die beiden so zusammenzuziehen. Das hat man, steht im Talmud sonst so nicht drin oder auch so in anderen Texten, dass er die beiden so zusammenzieht, aber das nehmen wir als Texte aus dem Alten Testament. Aber ich treffe immer wieder Leute, die sagen, die Mitte des Christentums sei die Bergpredigt, und das ist nicht wahr. Sondern die Mitte des Christentums ist, dass Jesus Christus Gott genannt wird.
Das wäre auch sektiererisch.
Ja? Ja. Was
wäre? Ja, wenn man einfach in eine bestimmte Richtung, wenn man einfach in eine bestimmte Richtung geht und sagt, nur eben dieser Glaube oder jener Glaube.
Ja, also in die Richtung geht es schon. Es gibt nur einen Sohn Gottes und das ist Jesus Christus. Also das sagen die Christen schon. Und das steht so deutlich bei Johannes, bei dem da, sagt er, ich bin die Tür, nur wer durch mich kommt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist in aller Deutlichkeit gesagt. Es gibt nur einen Namen, der dem Heil ist, heißt es in der Apostelgeschichte. Also das zieht sich dauernd durch. Das alles Heil, früher hieß der Ausdruck, außerhalb der Kirche kein Heil. Nicht? Und das gilt natürlich immer noch weiter, die Frage ist nur, wie lese ich es? Also früher war das Bild, dass man dachte, damit ist gemeint, die dachten an die Sintflut, wo alle ertrinken, außer sitzen in der Arche Noah drin. Nicht? Wo mich ja schon als Kind gestört hat, dass die Fische, denen nichts passiert. Nicht? Also das war ja immer schon ein Problem. Nicht? Aber das jetzt mal beiseite gelassen, also nur also die da jetzt da in der Arche sitzen und die anderen sind ertrunken. Wo man sagen muss, nein, da schwimmen noch haufenweise Holzbretter rum, aus denen bauen sich die Leute Flöße. Und wenn sie rumdrehen, ist da überall ein Brandzeichen drin, das PX, also das Chiro. Nicht? Das heißt, alles Heil und alle Rettung kommt durch, ist die Gnade Gottes und alle Gnade Gottes kommt durch den menschgewordenen Gottessohn. Da gibt es nichts anderes Und das ist eben, das nehmen viele nicht an, die sagen, nein, es kommt nur darauf an, dass man nett und menschlich ist, und da war Jesus halt auch einer von denen. Und das ist dann tatsächlich nicht christlich, und da gibt es eine Reihe Leute, die das nicht wahrhaben wollen, natürlich zum Beispiel schon die Juden und die Muslime nicht. Die mir eben sagen, die Juden sagen, wir Christen sind da ungeduldig, der Messias ist noch nicht gekommen, denn es sieht alles noch so unerlöst aus wie vorher. Und die Muslime sagen, die Juden wie die Christen haben sich geirrt, die haben die Schrift verfälscht, die unverfälschte Schrift haben nur sie. Und dann gibt es nochmal die Haufenweise von Leuten, die nicht zu diesen drei Religionen gehören und die dann eben so eine Religion der Menschlichkeit als solche ansetzen. Einfach. Und das hat eben die letzten 150 Jahre auch ganze Strömungen der Exegese bestimmt, dass die dort, dass von Jesus nur eben das übrig bleibt, dass er da den Leuten hilft und gut tut, und alles andere, das ist schon Verwirrung, die der Paulus reingebracht hat. Das ist ein weit verbreiteter Gedanke. Ich meine, können ja Leute so sehen, nur muss man sagen, das ist dann nicht Christentum. Muss ja auch nicht, muss ja Christ sein, das ist ein freiwilliges Angebot, ne? Aber Christsein heißt, steht bei Paulus ganz deutlich unter die frühesten Texte, die wir haben, Christ ist der, der sagt, Jesus Christus ist der Herr. Und Herr, Kyrios, ist in der griechischen Bibel, die bis heute für die Ostkirche das Alte Testament ist, wir haben ja dann den lateinischen Text da vom Hieronymus, ne? Soweit er nicht inzwischen wieder bearbeitet worden ist, aber klassischerweise über die Jahrhunderte, da ist Kyrios genau die Übersetzung für diesen unaussprechlichen Namen Gottes, der schon zur Zeit Jesu ja nicht mehr ausgesprochen wurde. Und der auch in Qumran schon mit anderen Buchstaben geschrieben wird oder so. Wir sagen aber Yahweh, ob das so richtig ist, wissen wir ja nicht, nicht? Den die gar nicht mehr ausgesprochen haben. Und der wird genau wie bei Luther, der übersetzt es auch mit der Herr an den Stellen, wo das vorkommt, so übersetzt es die griechische Bibel mit Kyrios. Und das schreibt also der Paulus 2-3 Mal. Christ ist einer, der sagt, Jesus Christus ist der Herr. Und dann fügt er auch gleich an. Das kann aber niemand sagen, außer im Heiligen Geist. Das heißt, so von außen drauf gucken, wer kommt auf so eine Idee, zu sagen, dieser Mensch ist Gott. Nicht? Dafür braucht es wirklich den Heiligen Geist, deswegen brauchen wir ja drei Personen. Nicht? Also den Vater, der sendet, der Sohn, der sich senden lässt, und der Geist, der dafür sorgt, dass diese Sendung ankommt. Gewissermaßen, ich habe mal so einen Artikel geschrieben, das Ohr in Gott oder das Gehör. Sein Wort kommt bei uns nur an, wenn wir ein göttliches Ohr dafür haben, und das ist der Geist. Wenn man das so ausdrücken will. Und das ist der Kern des Christentums, und das ist für viele zu mythologisch und zu viel, die sagen, nein, das kann doch nicht wahr sein oder das geht nicht oder so. Das sind also die Punkte, die da noch mit hineingehören. Also Jesus Christus ist selber Gott, und dann haben die gesagt, sowas ist in der Bibel gar nicht zu finden, aber da muss man erklären, was in der Bibel begegnet. Zum Beispiel, dass er mit einer absoluten Vollmacht da die Leute einfach von ihrer Arbeit wegruft, von ihren Familien, und sagt, folge mir. Oder, dass er da hingeht und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und die stehen da und sagen, ja, das fällt dem ein. Und wenn sie natürlich dann die entsprechenden Exegeten fragen, das reicht ja bis zu Pisa hin, der sagt, nein, das ist alles spätere Gemeindebildung. Das hat es vorher nicht gegeben, denn was nicht sein kann, sein darf, das kann auch nicht gewesen sein. Nicht? Er hat keine Sünden vergeben. Also alle diese Texte, die da massiv und deutlich stehen, behaupten die alle, das kommt erst in der Gemeinde hinterher und vor allen Dingen durch diesen Quertreiber Paulus, der das da also implantiert und aus der Botschaft Jesu das Christentum macht. Na, so ein Gedanke seit Nietzsche her und so, seit dieser Zeit ist das ziemlich verbreitet bei vielen Leuten.
Das ist auch eine historisch-kritische Methode.
So ist es. Und deswegen muss man die eben entsprechend in Frage stellen und sagen, die brauche ich zwar, der hat ja auch Benedikt benutzt sie ja, so ist es ja nicht, aber er sagt, ich komme mit dir allein nicht aus, sondern ich muss dann schon nochmal zugleich auch die Sachen richtig lesen, richtigen Geist und lesen aus der Rezeption und nicht bloß aus das, was ich mir zurechtlege, was die Leute wohl vielleicht damals geglaubt haben. Das ist genau die Frage. Und dass die da einfach so selbstverständlich davon ausgehen, was für uns heute nicht in Frage kommt, das kann da auch nicht sein. Zum Beispiel Tabor. In der ganzen historisch-kritischen Methode, oder fast in der ganzen, ist Tabor natürlich ein Osterbericht, der an die falsche Stelle gerutscht ist. Markus 9. Also das sind einfach so Dinge, also für einen Philosophen ist das wirklich schwer zu ertragen, wie wenig da an vernünftiger Hermeneutik da ist bei diesen Exegeten. Einer schreibt es vom anderen ab, Und keiner belegt es vernünftig oder so. Einfach wird gesagt, das kann ja nicht sein, aber es gibt es nicht. Also kann es doch nur ein falsch verzogener, jemand hat da irgendwie später, als die dann schon alle geredet haben von der Auferstehung, die natürlich auch nicht stattgefunden hat, dann ist da eben auch so ein Bericht geschrieben worden mit dem Berg, mit der Verklärung. Und dann hat ihn jemand aus Versehen vom Ölberg da auf den Tabor verlegt. Und dann haben wir also diesen nachösterlichen Text auf einmal falsch vorösterlich, schon im 9. Kapitel beim Markus. Und so geht es die ganze Zeit dadurch und einer schreibt es vom anderen ab. Und dann müsste man mal gucken, was ist da wirklich dran. Und eben, wen das interessiert, da ist ja der Klaus Berger, man kann ja zu ihm persönlich stehen, wie man will, also wirklich ein anerkannter Fachmann, muss man da gucken, wo der also da hinschaut und so, und wo er das gerade in dem neuen Buch da voller Zorn und Empörung immer wieder neu aufspießt, wie der Titel schon sagt, die Bibelfälscher. Ja.
Gibt es überhaupt noch eine katholische, also in der katholischen Theologenschaft, gibt es da noch eine Hermeneutik?
Das frage ich mich. Ich kann zum Glück einfach sagen, ich weiß es nicht. Ich kenne mich da nicht aus und kümmere mich da nicht drum. Ich meine, dass zum Beispiel unser Neutestamentler in St. Georgen, der Wucherpfennig, ein ausgezeichneter Mann ist und dass seine Methoden wirklich mit einbeziehen kann. Der hat seine Habil gemacht über den heiligen Josef. Und also die Texte zusammengetragen und hat jetzt gerade wieder in diesem neuen Heft auch von Theologie und Philosophie einen sehr schönen Aufsatz drin über die vier Sendungen des Geistes in der Apostelgeschichte oder so. Also den finde ich erstmal, ist er also, kennt sich aus in der historisch-kritischen Methode, ist gar keine Frage, aber er lässt sich da überhaupt nicht bornieren und da sich Vorschriften machen, sondern er liest das jetzt eben dann zugleich nochmal mit den Augen des Glaubens und anders kann ich die Schrift nicht lesen. Deswegen verstehe ich ja auch nicht, die Leute können ja dann auch nicht predigen, wenn ich die ganze Woche arbeite ich da rum und zerfetze die Stücke und nehme so einen Vers aus in 18a und 18b und 18c und jedes kommt aus einer anderen Gemeinde und ist irgendwie dann so zusammengesetzt und am Sonntag sollen sich hinstellen und machen eine Predigt und sagen, Wort Gottes? Geht natürlich nicht. Ich weiß, dass das jemand, das ist dann die dritte Arbeit, die jetzt angefangen wird, da in Jerusalem, an der Arbeit sitzt, über das Hohelied. Das wieder nochmal zu interpretieren. Sie können die letzten 150 Jahre lesen, sehen wir nur, nein, das sind profane Hochzeitsgesänge oder noch nicht mal Hochzeit, denn am nächsten Tag verlässt er sie ja und das ist ja auch alles wunderbar, das ist eben das Schicksal, so ist es eben. Und das wird hier nicht gegängelt, wie man da lesen konnte bei diesem Mann da in Tübingen, also der Gollwitzer hat schon sowas geschrieben, da, dass das also aus den Zwängen da heraus muss, dass die Kirche da so den Eros da so reglementiert und das ging dann dort weiter mit dem, mir fällt im Moment der Name nicht ein, der auch das Buch über den, dass es den Teufel nicht gibt, der einmal geschrieben hat, mit A fängt der an, der da in Tübingen war, der hat auch so ein ganzes Buch geschrieben, dass das natürlich einfach nur die wilde Sexualität ist und sonst gar nichts, nicht? Und jetzt wieder mal sagen, nein, das ist überhaupt nur unter dem Gesichtspunkt in die Bibel hineingekommen, weil man es von vornherein interpretiert hat, nicht die ursprünglichsten Texte mal, aber die Texte zusammengestellt hat im Blick auf die Hochzeit von Gott und Israel. Das ist in der Bibel gar nichts verloren da drin. Das hat inzwischen ein Anglikaner hat eine Arbeit geschrieben und hat entsprechend also Prügel gekriegt und dann hat noch irgendein Katholik drüber geschrieben. Und jetzt sitzt da eben eine Frau, die war neulich mal wieder in Deutschland, da haben wir auch so einen Nachmittag drüber geredet, so, wo sie wieder dran sitzt und das jetzt auch nochmal probiert zu machen und sagen, es gibt an sich so viele Gründe, wo man hier merkt, wenn man das wirklich hermeneutisch ordentlich angeht, mit den Signalen, die da drin stecken, dass das selbstverständlich nicht erstmal profan ist, sondern dass das Ur-Ur-Ding profan sind, aber dass sie schon für die Aufnahme hier gelesen worden sind. Das ist das, was man inzwischen kanonische Hermeneutik nennt, das heißt, man geht nicht von dem angeblichen Denken der Leute damals aus, mit Tolkien gesagt, man geht nicht von den einzelnen Stücken aus, die da in die Suppe geschmissen werden, so hat Tolkien geschrieben in seinem Aufsatz über Märchen, nicht? Sondern man löffelt die Suppe und da ist alles drin, wie in so einer ordentlichen Bouillabaisse. Und das ist drin und da muss man nicht gucken, wo kommen dann die einzelnen Knochen und die Teile daher, sondern diese Suppe, die als solche abgeschmeckt ist und dahin wäre. Und dann kann man, wenn man dem nachgehen will, ist das interessant, wo da was herkommt, was steckt in Falada drin oder so, was ist da an Sagenmaterial mit drin, die man auf bestimmte Königshäuser auch umschreiben kann oder so, aber kann nebenher interessant sein. Aber davon ist es eigentlich nicht gemacht, sondern hier wird gelesen als Wort an uns her. Und so meint sie auch, so müsste man lesen, also diese Entdeckung des vierfachen Schriftsinns, dass die Dinge wirklich mehrere Bedeutungen haben. Nicht bloß einfach so die, die Wortbedeutung, die einfach da ist. Das müsste man gucken. Also, das meine ich, würde hier hineingehören. Das, da finde ich, wäre eben Simone Weil ein bisschen zu kritisieren oder vielleicht auch sehr zu kritisieren, dass sie jetzt diese Entschaffung eben doch zu sehr bloß als eine ganze Auflösung auffasst. Also das Kreuz so sehr im Mittelpunkt rückt, anstatt von der heiligen Hochzeit zu reden. Daran läge mir, dass das eigentlich hier hineingehören würde, diese Dimension. Also dieses Entschaffen oder wie ich lieber sagen würde, dieses Entwerden. Das ist das, wo dann zum Beispiel Lewis schreibt, man könnte darüber nachdenken, ob das ewige Leben nicht so etwas wie ein ewiges Ersterben sein kann. Ersterben ist was anderes als sterben. Also ich finde so ja die Bibel schon aufregend, dass da immer gesagt wird, Gott sehen, das tötet den Menschen. Das taucht immer wieder auf. Und trotzdem rufen die Menschen, zeige uns dein Angesicht. Also die wollen lieber sterben, aber ihn sehen. Und von dort her wäre die Frage, ob ich mir jetzt den Himmel denken muss als ein Arriviertsein und Komprehensor, wie so die Ausdrücke heißen, der Viator wird zum Komprehensor und er begreift und er nimmt auf, sondern ob ich mich das ewige Leben auch denken könnte als ein ewiges Ersterben. Also als ein immer mehr sich vergessen und sich verlieren, dass das auch eine Form sein könnte, die dort hingehört. Deswegen müsste man gucken, wie interpretiere ich dieses Entwerden. Kühn interpretiert das, dass er sagt, da kann einmal drinstecken die Selbstrücknahme des Subjekts. Das könnte man zum Beispiel mit Sachlichkeit ausdrücken. Ich stelle meine Wünsche und Befürchtungen und so zurück. Ich will die Sache sehen, wie sie da ist. Also metaphysisch geht es um die Aufgabe dieser naturhaften Ich-Haftigkeit, wo ich immer gucke, was bedeutet das für mich, was bringt das für mich, was habe ich davon oder so, sondern dass ich wirklich gucke, was ist da an sich da. Und dann käme da auch sowas religiös, spirituell oder mystisch-theologisches hinein, sodass also dann das Entwerden eigentlich so etwas würde wie das Mitschaffen der Welt mit ihm, also diese Selbstvergessenheit im Tanz. Das, was man heute Flow nennt oder so, also man ist ganz bei der Sache. Man ist ganz bei der Sache, man sucht sich nicht, man sucht sich noch, wenn man so erstmal aufwacht und zu sich kommen muss, aber wenn man dann Kaffee, Dusche und alles da so hinter sich hat, dann kann man sich vergessen, weil man dann ganz bei der Sache ist, beim Thema, bei der Arbeit, dass das hingehören würde. Und das wäre dann eine Form von Selbstvergessenheit. Das ist eigentlich die Formel. Nicht Selbstverleugnung, nicht Selbstverdrängung, sondern Selbstvergessenheit, die dann dort hingehören würde. Als eine Lösung, wo sich das dann darstellte. Das, meine ich, könnte man so aufnehmen. Und ich finde, dass man das sogar, also deswegen, ich hätte wirklich also mit der gern geredet, der das versucht, das so ein bisschen zu sagen. Ich habe ja schon davon gesprochen, dass da ihr Lieblingsgedicht war, dieses Gedicht von Herbert, Liebe, Love, nicht? Und wo sie dann dieses Gedicht eben, das hat ihr so gefallen, hat sie auswendig gelernt und dass ihr zweimal bei der Rezitation dieses Gedichtes eben da in so eine Ekstase auch geraten ist und ihr eine Christusbegegnung geschenkt worden ist, gerade über dieses Gedicht hin. Und das wollte ich so an den Schluss stellen, also das fängt an eben, Love, Baden, Welcome, Yet My Soul Drew Back. Auf Deutsch habe ich es also dann so versucht zu übersetzen, ohne das da jetzt schön zu reimen oder so. Liebe empfing mich, ich verlor den Mut, von Sündenschuld beschmutzt. Doch Liebe, Sie müssen hier bedenken, Liebe ist Maskulinum in der Sprache. Nicht? Im Englischen, im Deutschen ist es Femininum, aber Amor ist Maskulinum. Nicht? Doch Liebe achtsam merkte, wie ich in der Tür noch schwankte, kam mir rasch entgegen und er fragte zart, was etwa nötig sei. Ein Gast, sagt ich, der in dies Haus gehört, sprach Liebe, der bist du. Ich, herzlos und voll Undank, guter, ach, wie dir ins Antlitz schauen, nahm Liebe meine Hand mit Lächeln, sind die Augen nicht von mir? Ja, Herr, doch blind durch mich, schick meine Schmach, wohin sie es verdient. Und weißt du nicht, sagt Liebe, wer die trug? Nun guter Tisch ich auf, nimm Platz, sag Liebe, koste doch mein Fleisch. So setzte ich mich und aß. Das ist also, das ist wirklich, das ist ein ganz tolles und hinreißendes Gedicht. Also, unser Know you not to bore the blame. Und dann, now I will serve. You must sit down, says love, and eat my meat. So I did sit and eat. Und das hat sie also immer wieder so aufgenommen und gesprochen. Und zweimal sind ihr dabei diese Vision begegnet. Hier ist erstmal in diesem Sinn nicht von Entwerden und Entschaffen die Rede. Was mir allerdings auch fehlt in dem Gedicht, ist jetzt das Wir. Nicht? Hier ist jetzt nur dieses reine Ich erstmal da mit der Begegnung. Hier fehlt das ja für das katholische Verständnis von Eucharistie nochmal ganz wenig, wesentlich das gemeinsame Mahl ist. Nicht? Wir nehmen an, dadurch, dass wir an dem einen Brot teilnehmen, werden wir ein Brot. Also dieser Gedanke müsste dann noch hineingehören. Hier ist es so zurückgenommen auf dieses nur, also Gott und meine Seele, so augustinisch und neuzeitlich. Das ist das Einzige, was fehlt. Aber sonst ist hier ganz deutlich, dass es hier nicht um Entschaffung geht, sondern um die Einladung zum Mahl. Nicht? Dass das hier drin ist. Also das ist eine Grenze bei ihr und das hätte ihr jemand vermitteln müssen. Und das ist offenbar den Leuten nicht gelungen, auch dem Pater Perrin nicht, ihr zu sagen, dass sie jetzt nicht die störende Dritte ist zwischen Schöpfer und Schöpfung, sondern dass das wirklich, so wie ich das sage, ja dieses Dreispiel ist. Nicht? Also ich, Gott, und da kann man meinetwegen hier jetzt Welt hinmalen oder Schöpfung. Nicht? Und das dann, dass es nicht so gemalt ist in einer Linie, hier die Welt und hier Gott und ich da so dazwischen als Störenfaktor, so hat sie sich das vorgestellt, nicht? Und sagt, ich muss verschwinden. Wo ich ja diese Phaedra dann zitiert habe, also ich mache es da oben noch hin, damit man es sieht, hier unten Geschwindigkeit und Tafel ja nicht schieben. Nicht? Also wäre hier die Welt und hier Gott und so dazwischen jetzt das Ich. Nicht? Und dann stört das Ich und dann sagt sie, ich muss eigentlich verschwinden, damit die beiden ungestört miteinander kommunizieren können. Nicht? Ich muss weg, damit die Welt, da mein Auge sie nicht mehr beleidigt und verfälscht und beschmutzt, wird nun einfach strahlend. Nicht? Und sagen, wenn ich das jetzt so male, ich, Welt, Gott, dann kann ich sagen, auf der einen Seite bin ich unmittelbar zu Gott, das Ich, und kann die Welt, was ich davon halt, was mir begegnet von der Welt, im Gegenüber oder so, mit zu Gott hinauf nehmen und sagen, gucken wir zusammen dorthin. Oder ich kann mit Gott zusammen auf die Welt zugehen und dabei tätig werden und kann dann auch ertragen, dass im anderen mir Gott und Welt begegnen und dass das auch da ist. Und dann ist sie aus diesem Problem heraus, dass sie hat und sagt, also ich muss weg, damit die Sache in Ordnung ist. Dass sie da jemand hätte beibringen müssen, in Ordnung sind die Sache erst, wenn ich drei habe. Wenn das in dieses Spiel kommt, wo jeder der Freund des Bräutigams ist, wie ich immer sage, da mit dem Johannesevangelium, ich kann dafür sorgen, dass Welt und Gott sich gut verstehen, weil die sich gemeinsam um uns kümmern, denn worum man sich gemeinsam ja, kümmert, da ist man auch mein in sich eins. Freundschaft heißt dasselbe wollen und nicht wollen, sagt die Antike immer. Idem nele et vele et no, ne? Und ich kann zugleich mit der Welt auf Gott zugehen und kann mit Gott zusammen auf die Welt zugehen. Dann ist jeder Mittler, keiner ist Mittel und jeder ist Ziel. Und das hat sie halt nicht gesehen, umso tapferer, dass sie das festgehalten hat und hat ja gesagt, und unter dieser damaligen Vorstellung, wenn man nicht getauft ist, kommt man in die Hölle, so hat sie das also immer so gefürchtet. Sie sagt, trotzdem, ich lasse mich nicht taufen, wenn es mir nicht von Gott befohlen wird. Ich will nichts einfach von meinen Bedürfnissen her tun, sondern ich will immer und vor allen Dingen gehorchen. Der Gehorsam, der sich in der Schönheit in der Kunst zeigt, darüber haben wir ja geredet, nicht? Bis dorthin. Dass das nicht bloß edle Motive sind, sondern dass da dieses Moment dieser Selbstzerstörung auch mit drin steckt, das räume ich den Kritikern durchaus ein Stück ein. Ich wehre mich nur dagegen zu behaupten, damit sei ihr Rätsel gelöst oder so müsse man die lesen und verstehen. Das sei der Schlüssel zu ihr, das bestreite ich. Dass das damit drin steckt, das denke ich schon, dass das dann ein Problem war, dass das da gegeben ist. Aber das wäre der Kern und dass ihr dann, dass sie dieses Gedicht so geliebt hat und dass ihr das so wichtig war, sodass es deswegen ja auch in diesen Auswahlen da auch das, was Sie da notiert haben, da, wie heißt das, wie heißt das, dieses Buch, das mit dem Zeugnis vom Guten oder so ähnlich, darüber hatten wir darüber geredet, als Sammelband, wo man so ihre Sachen hat. Da ist das ja auch drin abgedruckt, auch der englische Text dann nochmal. Übrigens im Deutschen, glaube ich, an einer Stelle mit einem Fehler. Also das würde man, dann was ich jetzt ausgelassen habe, weil man nicht alles machen konnte, war, sie hat ja dann, als sie nach New York fuhr, noch einen Brief an den Pater Couturier geschrieben. Der ist sehr bekannt geworden als einer der Dominikaner-Paters, die für die moderne Kunst gesorgt haben in der Kirche und auch Atheisten haben malen lassen oder so gegen Widerstände. An den hat sie einen Brief geschrieben und wollte hören, wie das eigentlich ist mit den Anfragen an die Kirche, ob sie da eben katholisch werden kann oder nicht. Und dieser Brief, den hat Couturier nicht beantwortet, den hat er irgendwann erst später bekommen. Der ist dann auch im Deutschen erschienen und gibt den Text nochmal wieder, wo sie eben so Anfragen meldet, die die Kirche für sie darstellt, wo sie sagt, die Kirche ist zu römisch oder zu jüdisch oder so und man müsste da Dinge anders angehen. Manches hat das Konzil beantwortet, aber andere Fragen bleiben eben auch stehen. Und das, deswegen hat man immer gesagt, sie ist so eine Christin auf der Schwelle der Kirche. Ne? Also wo diese Schritte wirklich hingehören, dass sie sagt, weil sie keinen Zugang zu dieser Gemeinschaft hatte. Das ist das Problem, was dort auftaucht. Sie ist die Dritte und steht also immer außerhalb und störend, während in diesem Gedicht von George Herbert, der hat gelebt 1593 bis 1632, gehört also zu diesen Metaphysical Poets, nicht, George Herbert, wo das ja tatsächlich da ist und ihr dort auch diese mystische Gegenwart Jesu Christi geschenkt worden ist. Nicht umsonst heißt das Gebet, das Jesus seinen Leuten da übergeben hat, Vater unser und nicht mein Vater. Das ist also eindeutig so formuliert auf den Plural hin. Und gerade das ist ja offenbar zu wenig vermittelt worden und so wenig klar geworden. Also diese Übersetzung von dem Brief, der ist damals 88 ist der erschienen in Deutschland und hieß Simone Weil, Entscheidung zur Distanz, Fragen an die Kirche. Übersetzt und Nachwort wieder von Friedhelm Kemp, der die Sachen ja alle da übersetzt hat. Also wen das interessiert, der kann das nachgucken. Ich habe dann damals was geschrieben in meinem Christen der Gegenwart in dieser Zeit, also da so also 89 oder 90 oder so, das kann man ja nachgucken in der Bibliografie. Entscheidung zur Distanz, Fragen an die Kirche. Weil sie, also ja, der hat sich ja sehr viel auch so mit Hinduismus befasst und so mit all den Dingen und sagt, da sei eher ein Zugang zu haben oder so etwas, um das zu erreichen. Also ihr selber genügt tatsächlich, sagt sie, das Kreuz ohne die Auferstehung und Glaube ist Nacht und nicht Einsicht, so wie das eben, natürlich ist Glaube nicht Einsicht, sondern Nacht, das ist dann Johannes vom Kreuz wieder. Also das gehört schon dorthin, aber wo man dann im Einzelnen eben gucken müsste, wie lese ich das jetzt richtig, das müsste man dann aufnehmen. Sagt, ob nicht dieser Aufenthalt Jesu in Ägypten auch was bedeutet, um da auch die ägyptische Weisheit einzubeziehen oder so, und darauf hat sie eben halt keine Antwort bekommen, weil der Couturier den Brief erstmal nicht erhalten hat. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt weitergegangen ist. Dazu kann ich nichts sagen, dass das da hineingehört. Deswegen, es gibt so Vorstellungen, dass eben so Leute schreiben über sie, jüdisches Denken in geleugneter Tradition und dergleichen. Das ist schon ein Problem. Also ihr Umgang mit dem Judentum noch einmal. Ja, das wäre es jetzt gewesen. Danke ich Ihnen sehr für Ihr Mitmachen in diesem Semester. Und im nächsten Semester ist es also, habe ich zwei Leute, also Louis und die Hannah Arendt. Clive Staples Louis.
C.S. Lewis. Das ist ganz besonders. Das ist eine Quali-Logik. Das ist ein Lost-Song.
Nein, nein, der nicht, das ist ein anderer. Das ist ein moderner Logiker. Das ist hier ein Amateur-Theologe. Der war Professor in England für Literatur, und zwar vor allen Dingen für die Renaissancezeit. Und der ist vor 50 Jahren gestorben. Also am selben Tag wie Kennedy und Aldous Huxley. Deswegen ist das auch so ein bisschen untergegangen. Und der ist bei uns immer noch zu wenig bekannt. Also er hat auch Literatur geschrieben, also seine Kinderbücher, die sogenannten Narnia Chronicles, gehören also im angelsächsischen Raum überall zu den Klassikern der Kinderliteratur. Das sind 7 Bände, 7 Bücher. Und den halte ich für einen ganz wichtigen Mann und auch für einen großen, also Philosophen, auch wenn er nicht so nicht anerkannt ist, und deswegen will ich den einfach ein bisschen vorstellen. So, das wär's. Also, sobald wir uns morgen nicht sehen, dann bis nächstes Semester. Und da hatte ich irgendwann die Daten ja schon hingeschrieben, Mitte Oktober ist das.
Im Internet haben Sie gesagt.
Im Internet steht es